Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?
Das Weltkapital. Robert Kurz über die Globalisierung als Krisenprozess der dritten industriellen Revolution. Teil 2: Die Globalisierung und die Krise des Kapitals. In der letzten Sendung hat Robert Kurz den Grundwiderspruch des Kapitals dahingehend formuliert, dass das Kapital einerseits aus der Verbrennung von Arbeit besteht, dass es andererseits dem Zwang unterworfen ist, diesen Brennstoff ständig wegzurationalisieren. Dieser Widerspruch führte in der Geschichte immer wieder zu ökonomischen und gesellschaftlichen Krisen. Diese Krisen konnten aber jeweils kompensiert werden, indem die Produktionsweise sich so revolutionierte und ausdehnte, dass der Heißhunger des Kapitals nach Arbeit absolut stieg. Nachdem Ende der 1970er Jahre die fordistische Massenproduktion in die Krise kam, erhoffte man sich eine neue Aufschwungsdynamik durch die mikroelektronische bzw. durch die dritte industrielle Revolution. Doch statt von neuem Heißhunger nach Arbeit ergriffen, scheint das Kapital von einer seltsamen Appetitlosigkeit befallen. Davon künden das Ende der Vollbeschäftigung und die strukturelle Massenarbeitslosigkeit auch in den führenden Industrieländern. Scheinbar im Widerspruch dazu steht ein Prozess, der zeitgleich einsetzte: die Globalisierung der Ökonomie. Dementiert deren ungeheure Dynamik nicht die Annahme, dass das Kapital in einer Krise stecke? Im zweiten Teil unserer Sendung zum Weltkapital beschäftigt sich Robert Kurz mit diesem Problem, indem er zeigen wird, dass die Globalisierung nicht eine neue Ära kapitalistischen Booms darstellt, sondern tatsächlich Ausdruck eines tiefwurzelnden Krisenprozesses ist, der sich in der dritten industriellen Revolution entlädt. Zunächst skizziert Kurz diesen globalen Krisenprozess, wie er sich empirisch darstellt.
Ich habe schon gesprochen davon, an der Oberfläche erscheint das im Westen, in den Kernländern, als strukturelle Massenarbeitslosigkeit, Rückgang der Kaufkraft, Rückgang der Staatseinnahmen. Und in der Peripherie wiederum, also in dem, was man früher als dritte Welt bezeichnet hat, das fängt aber auch schon in der europäischen Peripherie an, da kommt die Krise noch viel schneller und viel härter, gerade deswegen, weil die meisten dieser Länder mangels Kapitalkraft die Mikroelektronik nicht oder nicht in ausreichendem Maße anwenden können. Aber das Problem für sie ist dann, durch die Mikroelektronik wird ein globaler Produktivitätsstandard gesetzt. Das heißt, alle Produktion, die nicht auf diesem Standard der Produktivität produziert, wie sie jetzt von der Mikroelektronik erzwungen wird, die gilt als unrentabel. Die gilt als etwas, was eigentlich nicht mehr sein darf. Das bedeutet, dass die ganzen Industrialisierungsanstrengungen in großen Teilen eben der Welt, in den peripheren Ländern, zunichte gemacht werden. Dass es dort eben nur noch Geisterfabriken gibt, dass es da, wo also zum Beispiel keine Löhne mehr gezahlt werden, dass da massenhaft Kapazitäten stillgelegt werden. Das ist sozusagen die Ausgangsposition. Und jetzt kommt ja das Problem, was als unter dem Stichwort Globalisierung gehandelt wird. Globalisierung ist eigentlich nichts weiter als ein Aspekt dieser Krise, dieser Weltkrise der dritten industriellen Revolution. Und zwar, wie aus dem Standpunkt der betriebswirtschaftlichen Logik erstmal das Kapital oder die Kapitalrepräsentanz auf diese Krise reagiert. Das findet auf zwei Ebenen statt. Die eine ist das, was man unter Warenexport und Kapitalexport vor allem versteht. Das heißt, in dem Maße, wie in allen Ländern die Binnenökonomie schrumpft, die Kaufkraft schrumpft, die Staatseinnahmen schrumpfen, die Staatsinvestitionen schrumpfen, ist das Kapital, die einzelne betriebswirtschaftliche Einheit und eben gerade die großen Konzerne gezwungen, sich verstärkt auf den Weltmarkt zu beziehen. Das heißt, nach außen auf den Weltmarkt zu gehen, zu schauen, wie man anderswo, überall in der Welt, da wo es noch Kaufkraft, da wo es noch genug Produktivität gibt, hingeht. Und jetzt müsste man diesen Begriff des Kapitalexports mal ein bisschen zerlegen. Weil man könnte mir jetzt natürlich sagen, ja, das ist doch ein alter Hut. Kapitalexport gibt es doch schon lang. Hat da nicht schon der Lenin drüber geschrieben und der Hilferding? Und war das nicht schon vor dem Ersten Weltkrieg ein großes Thema in der marxistischen Debatte, auch mit Rosa Luxemburg und so weiter? Stimmt. Damals hat es überhaupt erst so richtig angefangen. Und man hat diese neue Erscheinung in der Theorie sogleich erstmal sehr überzogen als was Neues eben rausgearbeitet. Aber real hat es so ausgesehen, dass in Wirklichkeit ganz wenig Kapitalexport überhaupt in andere industrielle Kernländer stattgefunden hat. Damals war es ja noch dieser klassische Imperialismus, wo die großen kapitalistischen Nationen und Nationalimperien noch ihren Kampf um die Weltherrschaft ausgetragen haben. Das waren ja die beiden Weltkriege. Und da war es natürlich nicht gerade angesagt, meinetwegen im Erbfeindland sozusagen Fabriken hinzustellen. Ne? Die hätten ja im Kriegsfall oder im Konfliktfall jederzeit konfisziert werden können. Und es hat auch kaum, so gut wie gar nicht stattgefunden. Sondern Kapitalexport hat vor allem in die eigenen Kolonien damals oder Einflusssphären, ne, wo man also sozusagen auch politisch, militärisch die Hand drauf hatte, stattgefunden. Das heißt, den größten Kapitalexport damals hatte Großbritannien und das ging vor allem in die eigenen Kolonien. Das waren ja noch die Kolonialreiche, die erst am Ende des Ersten Weltkriegs zu bröckeln begannen und erst nach dem Zweiten Weltkrieg so ziemlich vollständig aufgelöst worden sind. Zum anderen hat der Kapitalexport damals eigentlich überhaupt nicht oder in ganz geringem Ausmaß nur tatsächlich darin bestanden, im Ausland Fabriken hinzustellen. Also Kapital in dem Sinne zu exportieren, dass jetzt, sagen wir, eine deutsche Firma in Frankreich oder USA oder sonst wo eine Produktionsstätte hinstellt, um von dort aus den US- oder den französischen Markt oder andere Märkte zu beliefern. Das wäre in dem Sinne Kapitalexport auf der realökonomischen Ebene. Sondern das meiste, was damals an Kapital exportiert worden ist, auch in die eigenen Einflussgebiete, das war reines Geldkapital, Leihkapital. Das heißt, es wurden zum Beispiel Staatsanleihen von anderen Ländern gekauft, wo der Staat dann zum Beispiel Eisenbahnbau oder sonst was finanziert hat. Das heißt, es ging hier nicht darum, eine Produktion im Ausland zu organisieren, sondern es ging darum, Zinsen einzukassieren für Geld, das man anderswohin verliehen hat. Und es wird jetzt in der ganzen Globalisierungsdebatte, auch in der Linken, immer wieder behauptet, ja, vor dem Ersten Weltkrieg eben, war das alles doch schon in so großem Ausmaß. Ich habe es ja jetzt schon relativiert, aber ich habe mir nicht den Spaß gemacht, sondern ich habe das für notwendig gehalten. Ich habe bei der Deutschen Bundesbank angerufen, um mich zu erkundigen, wie das denn mit dem Kapitalexport vor 1914 ausgesehen hat. Die waren erstmal vollkommen erstaunt, dass überhaupt jemand so eine irre Frage stellt, Kapitalexport vor 1914. Das heißt, der Zeithorizont ist dann natürlich kein historischer, sondern da geht es um was ganz anderes. Ja, und man müsse erst mal gucken, ob man da jemand findet, der das sagen kann. Und dann kam nach einiger Zeit eine Rückmeldung. Und jetzt muss ich dazu ein bisschen eine Erläuterung machen, wie Kapitalexport heute eigentlich definiert wird. Er wird in zwei Bestandteile aufgespalten. Das eine sind sogenannte Direktinvestitionen im Ausland. Und Direktinvestitionen sind eben genau das, was ich jetzt gesagt habe, eine Fabrik dort aufbauen. Entweder ein Unternehmen im Ausland kaufen und mit dem dann produzieren oder ein Unternehmen im Ausland auf die grüne Wiese hinstellen, eine Fabrik, oder sich an einem Unternehmen, zum Beispiel an einer Kapitalgesellschaft im Ausland, in einem so großen Ausmaß beteiligen, dass das als reale unternehmerische Tätigkeit, Produktionstätigkeit gewertet werden kann. Und der andere Begriff für Kapitalexport, der heißt Portfolioinvestition. Und Portfolioinvestitionen sind reine Finanzinvestitionen, wenn man zum Beispiel eben, wie ich es gerade gesagt habe, Staatsanleihen irgendeines Landes kauft, dann muss man ja Geld dorthin transferieren, und um das dort kaufen zu können. Und damit exportiert man Kapital, aber eben reines Geldkapital, das sich nicht zurückverwandelt in eigener Regie dessen, der diesen Kapitalexport macht, in reale Produktionstätigkeit. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Kauf von Aktien, was ja heute gang und gäbe ist. Das war halt so alle die Fondsgesellschaften, wo heute Hinz und Kunz sein Erspartes so fern vorhanden hinbringt. Das ist im Grunde dann auch Geldkapital, das dann irgendwo investiert wird. Aber sofern das nur ein Streubesitz von Aktien ist, der nicht auf reale Produktionstätigkeit oder unternehmerische Beteiligung, wie es so schön heißt, hinausläuft, gilt das als reine Finanzinvestition, nicht als Direktinvestition. Es gibt da bestimmte Grenzen, die festgesetzt sind. Waren vor 10, 15 Jahren, hieß es noch 20%. Wenn man mehr als 20% Aktien eines Unternehmens im Ausland kauft, dann ist es keine Portfolioinvestition mehr, dann ist es eine Direktinvestition, weil dann läuft es auf reale unternehmerische Beteiligung an der realen Produktion hinaus. Heute ist das heruntergesetzt auf 10%, was schon ein bisschen auf den spekulativen Prozess verweist, dem man da Rechnung trägt. Aber der Unterschied wird immerhin noch gemacht. So, jetzt zurück zur Bundesbank. Die haben mir dann gesagt, ja, der Unterschied von Direktinvestitionen und Portfolioinvestitionen, der wird überhaupt erst seit 1956 in der deutschen Statistik gemacht. Und ich habe dann auch die Wirtschaftshistoriker der Zeit um den Ersten Weltkrieg rum und in den 20er Jahren nachgelesen. Und die sagen alle, ja, das kann man nicht unterscheiden, und außerdem sind diese Direktinvestitionen, den Begriff gab es damals noch gar nicht, diese Realinvestitionen im Ausland, so gering, dass man sie praktisch vernachlässigen kann. Und ich habe es dann nochmal in dem Buch sehr genau gemacht, weil das lässt sich natürlich nicht beliebig machen, aber an den sehr gut belegten Unternehmensgeschichten kann man es aufzeigen. Ich habe Siemens hergenommen, weil Siemens eben ein gut 150 Jahre altes Unternehmen ist, wo eine sehr gut belegte Unternehmensgeschichte da ist. Und das war vor dem Ersten Weltkrieg ein sehr avantgardistisches Unternehmen, das sehr stark nach außen auf den Weltmarkt gegangen ist, weil sie ja mit dem, was sie hergestellt haben, zum Beispiel Signalanlagen für Eisenbahnen oder eben die Unterseekabel für die transkontinentalen Telefonnetze, die damals überhaupt erst hergestellt worden sind. Und obwohl sie dieses avantgardistische und sehr stark auf den Weltmarkt orientierte Unternehmen waren, war das vor 1914 auch in unvergleichlich großem Ausmaß geringer als das, was Siemens heute an Direktinvestitionen im Ausland macht, wo inzwischen die Mehrzahl der Beschäftigten fast aller großen Konzerne eben über die Welt verstreut ist und eben nicht mehr sich im jeweiligen Stammland befindet. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wie sich das mit dem Kapitalexport eigentlich in der Globalisierung verhält und wie sich das auf die Krise rückbezieht. Und zwar habe ich jetzt gesagt, vor dem Ersten Weltkrieg gab es überhaupt erstmal die Erscheinung, dass überhaupt Kapitalexport stattgefunden hat, aber er war größtenteils in Form von Portfolioinvestitionen und bei Direktinvestitionen sehr gering und noch gar nicht statistisch überhaupt erfasst. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam eigentlich erst der große Schub zusammen mit dem, was ich vorhin genannt habe, dieser großen Prosperitätsepoche, dieser fordistischen Industrien, dieser Automobilmachung der Gesellschaft, wo also das Auto und die anderen fordistischen Konsumgüter erst in den Massenkonsum und in die Massenproduktion damit eingegangen sind. Und in der Zeit gab es ja auch nicht mehr politisch-militärisch den Kampf der nationalen Imperien, etwa im alten Europa, um die Weltherrschaft, sondern das Ganze fand schon unter dem Dach der Pax Americana statt, der uneingeschränkten, nicht mehr von Konkurrenz im politisch-militärischen Sinn bedrohten westlichen Generalweltmacht oder Gesamtweltmacht. Unter diesem Dach der Pax Americana hat jetzt tatsächlich ein gewaltiger Kapitalexport im Zuge dieser Wirtschaftswunderzeit, dieser Zeit der Nachkriegsakkumulation, dieses gewaltigen Verwertungsprozesses, dessen Grundlagen ich vorhin angesprochen habe, stattgefunden. Und zwar jetzt erstmals innerhalb, vor allem innerhalb der industrialisierten westlichen Länder selber, aber eben auch zum Teil in die neuen unabhängigen Länder der dritten Welt, aber nur als ganz dünnes Rinnsal vergleichsweise. Und man kann das sehen, also etwa gerade auch wieder in der Automobilindustrie. Volkswagen zum Beispiel hat ihn nicht einfach nur von Wolfsburg aus alle Welt mit seinem Käfer beliefert, sondern Käferfabriken in USA, in Frankreich, in Brasilien und anderswo hingestellt. Eine nach der anderen. Ein gewaltiger Kapitalexport. Und da könnte man ja sagen, na gut, da war das dann schon Globalisierung. Damals kam ja auch in den 60er, 70er Jahren die Rede auf von den Multis, den multinationalen Konzernen. Da war schon klar irgendwie, das sprengt jetzt diese alten nationalökonomischen Grenzen. Nur muss man sich jetzt diesen Kapitalexport mal anschauen. Es waren, um jetzt nochmal einen neuen Begriff in den Mund zu nehmen, es waren in erster Linie Erweiterungsinvestitionen. Das heißt, VW hat das, was in Wolfsburg da komplett dastand, mit allen Abteilungen von der Produktplanung bis zum Marketing, bis zum Verkaufsorganisation, bis zu den Putzkolonnen, bis was weiß ich alles, Betriebsabrechnung und so weiter. Die komplette Betriebswirtschaft mit allen Abteilungen einfach anderswo sozusagen nach dem Baukastensystem nochmal hingestellt. Also in USA, in Brasilien, in Frankreich und anderswo nochmal Wolfsburg sozusagen als Klon, ein Klon von Wolfsburg. Und das war natürlich eine gewaltige Expansion auch der jeweiligen Konzerne. Man kann es auch sehen, wie da entsprechend auch die Beschäftigung, die Größe und so weiter dieser Konzerne zugenommen hat.
Thank you.
Wie Robert Kurz dargelegt hat, kann von Kapitalexport im relevanten Ausmaß erst mit der fordistischen Ära nach dem Zweiten Weltkrieg die Rede sein. Ab hier gewinnt er allerdings schnell an Dynamik, die bald zur Herausbildung der sogenannten Multis führt. Der Kapitalexport erfolgte nun wesentlich als Erweiterungsinvestition. Doch dieser Kapitalexport selber reicht als Argument noch nicht aus, um den in den 80er Jahren beginnenden Prozess der Globalisierung begründen zu können. Vielmehr findet ein Wandel auf der Ebene des Kapitalexportes selber statt. Er ändert seinen Charakter. Kurz dazu.
Und was ist jetzt das Neue in der Krise der dritten industriellen Revolution, die seit Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre so langsam in Kraft tritt? Und was dann unter dem Modewort Globalisierung im Laufe der 90er Jahre immer mehr ins öffentliche Bewusstsein gedrungen ist und offensichtlich einen Unterschied ausmacht zu dem, was man schon vorher als multinationale Konzerne bezeichnet hat. Multinational sind die natürlich erst recht jetzt, ne? Aber es ist noch ein bisschen mehr. Denn jetzt findet Kapitalexport in Form solcher Direktinvestitionen nicht mehr als Erweiterungsinvestition statt, nicht mehr als Cloning eines kompletten betriebswirtschaftlichen Aggregats, sondern als selber unter dem Druck der Krise als Rationalisierungsinvestition. Das heißt, um jetzt im Bild zu bleiben bei Wolfsburg, es stimmt dann in dem Fall nicht so ganz genau, aber die Tendenz geht überall dahin. Letztlich heißt es, es wird nicht mehr nach einem Baukasten à la Wolfsburg anderswo hingesetzt, sondern Wolfsburg selber wird allmählich zerlegt. Das heißt, stillgelegt, es wird die Produktionsstraße, die Abteilung wird dicht gemacht und anderswo, wo es kostengünstiger ist, wieder hingestellt. Das heißt, die Betriebswirtschaft selber wird zerlegt, transnational. Das ist jetzt nicht mehr bloß multinational. Das bedeutet zum Beispiel, ja, man lässt die Betriebsabrechnung in Indien machen, weil da die Software und die entsprechenden Leute besonders billig sind, oder in Osteuropa mittlerweile. Die eine Produktionskomponente lässt man in Singapur, die andere in China herstellen. Und die Forschung macht man mittlerweile auch in Osteuropa oder in den USA, weil da die Auflagen gering sind. Die Steuern lässt man in Irland oder gar auf den Malediven oder sonst wo anfallen, weil man da praktisch nichts zahlen muss und so weiter und so fort. Man nennt das auch Outsourcing. Bestimmte Teile einer Gesamtbetriebswirtschaft werden einfach auf Wanderschaft geschickt, und zwar unter Ausnutzung des globalen Kostengefälles. Das bedeutet aber letztlich erstens mal natürlich Abbau, Auflösung am jeweiligen Standort. Die Betriebswirtschaft da wird immer dünner, immer schlanker. Es bleibt am Schluss sozusagen nur noch das Caput Mortuum, die Konzernzentrale vielleicht übrig, und die geht womöglich auch noch auf Wanderschaft. Und auf der anderen Seite, in den Ländern, wohin das geht, das sind ja immer nur einzelne Elemente. Wenn man sagt, in Indien ist die Betriebsabrechnung kostengünstig, da nutzt man dann die entsprechenden Softwarefirmen aus, da gibt man das hin, dann heißt das natürlich, dass in Indien auch da keine flächendeckende Entwicklung stattfindet, sondern dass nur bestimmte Elemente, die jetzt für die transnationalen Konzerne kostengünstig sind, dort Verwendung finden, während das Land als solches mit seiner Bevölkerungsmasse völlig uninteressant ist. Und das ist jetzt in ganz bestimmten Regionen zu beobachten, wo das also völlig aberwitzig interpretiert wird in der Medien und in der allgemeinen offiziellen Diskussion. Man redet jetzt auf einmal von China als der kommenden Weltmacht und der kommenden Wirtschaftsmacht. Dabei hat es mit China eigentlich nur indirekt was zu tun. Erstens mal, es findet diese Auslagerung betriebswirtschaftlicher Funktionen in bestimmte billige, entsprechend kostengünstige Länder, Regionen wie China nur partiell statt. China hat dafür sogar besondere Exportwirtschaftszonen, nennen die sich. Dort gibt es also, das sind nicht die besser entwickelten Zonen, sondern da findet vor allem eben eine grausame tatsächliche Ausbeutung statt. Übrigens vor allem Frauen, kasernierte Sklavinnen, könnte man fast sagen. Es gibt inzwischen ziemlich viele Untersuchungen darüber, die das genau belegen. Und diese Exportwirtschaftszonen, die haben nichts mehr zu tun mit einer im alten Sinne nationalökonomischen Entwicklung von China als Gesamtland, sondern die sind Produktivitäts- oder Kostengünstigkeitsinseln, in die vor allem transnationale Konzerne aus den USA, aus der EU, aus Japan investieren, aber nur partiell. Ja, nur für ihre, so heißt der Fachausdruck dann, transnationalen Wertschöpfungsketten, in denen dann auch Osteuropa drin ist, in denen Tod und Teufel drin ist. Und gleichzeitig bedeutet es aber, China profitiert, da profitiert nur eine kleine Oberschicht davon, die sich da einklinken kann in diese transnationalen Wertschöpfungsketten. Zum Beispiel diejenigen, die dann dafür sorgen, dass diese kasernierten Arbeitssklavinnen auf Trab gehalten werden, nicht? Da entsteht eine wildwestkapitalistische Oberschicht und gleichzeitig bedeutet aber das, dass China paradoxerweise unter einer Führung, die sich immer noch Kommunistische Partei nennt, die aber nichts weiter mehr ist als das Exekutionsorgan der Globalisierung und damit eben dieser transnationalen Konzerninvestitionen in China, wo dann auch für diese Oberschicht und Bürokratie noch ein bisschen was abfällt, die muss natürlich, damit diese Investitionen auch fließen in diese Exportwirtschaftszonen, muss nach außen aufmachen. Deswegen ist China auch jetzt zwar mit Übergangssonderkonditionen in die World Trade Organization, in die Welthandelsorganisation mit reingekommen. Das bedeutet aber, dass sie ihren übrigen Markt Schritt für Schritt öffnen müssen für die Produkte, die auch von anderswoher kommen. Und das bedeutet, dass der größte Teil der in Jahrzehnten aufgebauten Binnenindustrien in China, die sogenannten Staatsindustrien, dass die praktisch nur noch Investitionsruinen sind, dass die dicht gemacht werden müssen. Also unterm Strich, wenn man das jetzt als Beschäftigung mit diesem grässlichen Terminus, ja, als Menschen, die da in Lohn und Brot, wenn auch eben unter dieser Unselbstständigkeit stehen, wenn man das da nimmt, dann werden wesentlich mehr Menschen in China arbeitslos, als durch diese Exportwirtschaftszonen in ohnehin prekäre und brutale Beschäftigungsverhältnisse reinkommen. Das ist jetzt so eine Zangenbewegung, die da stattfindet. Und es ist gleichzeitig eine gewaltige Bedrohung für die chinesische Landwirtschaft. Das sind also 2/3 der Menschen in China leben ja noch von der Landwirtschaft. Und wenn da aufgemacht werden muss, und die ist also natürlich auch mit geringem Kapitaleinsatz, mit viel menschlicher Arbeitskraft, das heißt unterproduktiv gegenüber dem Weltmarkt, wenn die überschwemmt werden mit billigen, zum Teil auch subventionierten Nahrungsmitteln aus der EU, aus den USA oder aus anderswoher, dann heißt es, dass die eine Zerreißprobe kriegen in der chinesischen Gesellschaft. Das wird übrigens auch in der Wirtschaftspresse, da muss man kein Linker und kein Marxist sein, lang und breit diskutiert, aber da geht man irgendwie drüber hinweg. Und gleichzeitig ist diese bizarre und paradoxe Debatte über China, China als wäre das China als China, diese kommende Wirtschaftsmacht, wo das nichts weiter eben als eine Exekution der Globalisierung in diesem Sinne ist.
Die neue Qualität der Globalisierung besteht nach Robert Kurz vor allem in der Zerlegung der Betriebswirtschaft in transnationale Verwertungsketten, um das globale Kostengefälle ausnutzen zu können. Kapitalexport vor diesem Hintergrund heißt im Gegensatz zur fordistischen Nachkriegsära nun nicht mehr Erweiterungsinvestition, sondern Rationalisierungsinvestition. Dahinter steht die zunehmende strukturelle Unfähigkeit des Kapitals, Arbeit gewinnbringend verwerten zu können. Dies drückt sich aber nicht nur darin aus, dass der Kapitalexport zunehmend nicht mehr als Erweiterungs-, sondern als Rationalisierungsinvestition erfolgt. Die Verwertungskrise des Kapitals findet noch weitere Ausdrucksformen.
So, jetzt komme ich zur zweiten Reaktion auf die Krise, nämlich natürlich ist es so, dass diese Direktinvestitionen, die nur noch Rationalisierungsinvestitionen sind, um das globale Kostengefälle auszunutzen, um die Betriebswirtschaften in transnationale Wertschöpfungsketten zu zerlegen, das generiert ja nicht neue zusätzliche Anwendung menschlicher Arbeitskraft. Das heißt, neue zusätzliche Verbrennung menschlicher Energie, die nun wieder in Wert sich darstellen könnte. Das heißt, mit anderen Worten, der tiefste Grund der Krise wird damit überhaupt nicht erfasst. Das ist nur sozusagen eine Art von Exekution der Krise. Man versucht halt da über die Runden zu kommen, globales Kostengefälle ausnutzen, eben Betriebswirtschaft zerlegen. Aber damit wird ja kein neuer Boden gefunden für die Produktionsweise als solche. Und deswegen gibt es als zweite Reaktion das, was man die berühmte Finanzblasenökonomie nennt oder auch als einfach einen als spekulativen Prozess bezeichnet. Das heißt, Geldkapital, Geld, das jetzt entstanden ist durch Verkauf auf dem Markt, und der Prozess läuft schon seit ungefähr 2 Jahrzehnten, seit Beginn der dritten industriellen Revolution, wird nicht mehr insgesamt zurückverwandelt in Realinvestitionen. Man hat den Schrott verkauft, man hat jetzt wieder das in Geld zurückverwandelt, man hat die menschliche Energie der Vergangenheit in Geld dargestellt, in Mehrwert. Und jetzt kann man das aber aufgrund der Krise, wo eh schon gewaltige Überkapazitäten da sind, zum Beispiel in der Automobilindustrie sind immer mehr Überkapazitäten entstanden. Das heißt, weil eben die Kaufkraft auch sinkt, zusammen mit der Entsubstantialisierung des Werts an dem Verwertungsprozess hängt ja auch die Kaufkraft der Massen dran, können sich immer weniger Leute die Autos kaufen, die werden auf Halde produziert, es sind Überkapazitäten da. Jetzt wäre es ja vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus hirnrissig, das Geldkapital, das jetzt da wieder zurückverwandelt hat in Geld, das nun wieder in neue Maschinen, neue Arbeitskräfte zu investieren. Im Gegenteil, man investiert es ja in diese transnationalen Wertschöpfungsketten, was keine großen Zusatzinvestitionen sind, sondern bloß eben Rationalisierungs- und Zerlegungsinvestitionen. Also was tun? Verfressen kann man es auch nicht. Also passiert genau das, dieses überschüssige Geldkapital an die Finanzmärkte strömt. Man möchte jemanden finden, der das irgendwie noch verwendet. Ja, man selber kann es nicht mehr, ist nicht mehr rentabel. Das bedeutet aber, man geht zum Beispiel an den Aktienmarkt, kauft da Aktien aller möglichen anderen Unternehmen, Konkurrenten auch. Jetzt, wenn alle ihr Geldkapital auf die Aktienmärkte, auf die sogenannten Finanzmärkte schmeißen, statt in Realinvestitionen, werden natürlich die Preise für die Aktien höher geschraubt. Die Nachfrage wird immer größer. Die Preise steigen, das bedeutet, man kann mit diesem Preissteigen der Aktien sozusagen fiktiven Wert schaffen. Es findet eine Wertschöpfung statt, die eigentlich keine ist, die bloß eine Preisaufblähung der Aktien ist. Und diese Wertaufblähung, diese scheinbare, geht ja nicht mehr durch einen realen Produktionsprozess hindurch. Da steckt null menschliche Energie drin. Das ist nichts als in dem Sinne nichts als heiße Luft. Aber es findet statt über diese Preisbewegung. Das ist durchaus real. Und sowas hat es eigentlich in allen großen Krisen des Kapitalismus gegeben, die dann wieder überwunden werden konnten durch den Kompensationsmechanismus, den ich am Anfang beschrieben habe. Das war in der Gründerzeitkrise so, nicht, als die Eisenbahnaktienspekulation zu wilden Auswüchsen geführt hat und dann eben zusammengekracht ist. Das hat am Vorabend der Weltwirtschaftskrise in der zweiten Hälfte der 20er Jahre stattgefunden. Und auch da ist es ja geplatzt, der berühmte Schwarze Freitag und dann die Weltwirtschaftskrise. Und heute ist das, so wie es die strukturelle Massenarbeitslosigkeit als eine Folge der Krise der dritten industriellen Revolution gibt, so gibt es jetzt sowas wie der Marx würde sagen, eine strukturelle Überakkumulation oder eben eine strukturelle Finanzblasenökonomie, die sich ständig verlagert von einem Sektor zum anderen. In den 90er Jahren war es bekanntlich die sogenannte New Economy, also wo die Aktien von irgendwelchen Klitschen von Internetunternehmen plötzlich die Börsenkapitalisierung von VW erreicht haben, also völlig aberwitzig mit 20 Beschäftigten oder so. Das ist geplatzt, aber ein Großteil dieser aufgeblähten fiktiven Wertmasse, die ist immer noch da. In anderen Sektoren, also wenn man sich den Dow Jones Index anschaut, der ist mittlerweile wieder fast auf seinen alten Höchstständen. Also das findet nach wie vor statt. Und zum anderen hat sich das auch verlagert auf andere Sektoren, zum Beispiel den Immobiliensektor. Auch da finden fiktive Wertsteigerungen statt für Immobilien. Und was ist das eigentlich, was hier einen fiktiven Wert generiert, in dem null menschliche Energie drinsteckt und damit im Grunde kein wirklicher Wert? Das sind die Eigentums- oder Finanztitel.
Neben der Zergliederung der betriebswirtschaftlichen Einheiten zu transnationalen Wertschöpfungsketten hat Robert Kurz als weiteres wichtiges Element der Globalisierung die fiktive Wertschöpfung durch Spekulation mit Eigentums- und Finanztiteln benannt. Auch dies kann als Reaktion auf das grundlegende Krisenproblem des Kapitals dechiffriert werden, das in der zunehmenden strukturellen Unfähigkeit begründet ist, Arbeit rentabel verwerten zu können. Weil sich also auf dem hohen Niveau der Produktivkraft Investitionen in neue Produktionsanlagen nicht mehr lohnen, ist das Kapital gezwungen, auf die Finanzmärkte auszuweichen. Hier wird nun mit Eigentumstiteln gehandelt. Aber auch wenn mit diesen Eigentumstiteln Gewinne erwirtschaftet werden, so sind diese nicht mit denen gleichzusetzen, die ein Realkapital auf der Basis von Fabrikanlagen, Maschinen und Arbeitskräften erwirtschaftet.
Und das hat der marxistische Theoretiker Rudolf Hilferding schon vor dem Ersten Weltkrieg beschrieben, was das eigentlich ist, was eine Aktie eigentlich ist oder eben ein Eigentumstitel oder Finanztitel von irgendwelchen Immobilien. Das heißt nämlich, dass sich das Kapital, das Geldkapital, scheinbar verdoppelt hat. Auf der einen Seite ist es ja investiert, es ist ausgegeben worden in Maschinen, in Fabrikanlagen und so weiter. Auf der anderen Seite ist aber der Besitzer dieser Aktie, die repräsentiert ja einen Wert, der eigentlich da festgelegt ist in den realen Produktionsanlagen und in Arbeitskraft und so weiter. Aber dieser Eigentumstitel, der gewinnt sozusagen ein Eigenleben. Es erscheint so, als wäre dieses eigentlich verausgabte Kapital schon bevor es sich wieder durch einen Produktionsprozess und Verkauf auf dem Markt zurückverwandelt hat in Mehrwert, ne? Als wäre das jetzt schon nach wie vor da. Als könnte man damit operieren, kaufen und verkaufen. Nicht? Obwohl es nur Aktienscheine eigentlich sind, Beteiligungsscheine. Und dasselbe bei Immobilientiteln. Und weil das jetzt eben im Unterschied zu den früheren Krisen zu einem Strukturzustand geworden ist. Kein Mensch kann sagen, wann das in die Luft geht oder wirklich mal in einen galoppierenden Krisenprozess übergeht. Aber momentan ist es zum Strukturzustand geworden, diese Finanzblasenökonomie. Das heißt, im Unterschied zur Vergangenheit dauert es nicht bloß ein paar Jahre und dann kracht's, sondern es zieht sich wie Gummi. Ja? Und da passiert jetzt etwas, das, was wir auch aus der Presse kennen, nämlich diese Übernahmeschlachten, feindliche Übernahmen und dergleichen mehr. Nämlich Unternehmen oder große Konzerne, die haben, so hat's angefangen, zunächst mal angefangen, sich selber in ihre Finanztitel zu zerlegen. Also dass Siemens zum Beispiel Infineon abgespalten hat, ne, und eigenständig an die Börse gebracht hat, das hat nichts mit irgendeiner realökonomischen Strategie zu tun. Die gibt es da gar nicht mehr. Es wird dann nicht mehr genügend realer Mehrwert geschöpft, sondern es dient nur dazu, dass wenn man einen Konzern in 5 verschiedene Bestandteile zerlegt, das ist eine andere Ebene wohlgemerkt als die Zerlegung der realen Betriebswirtschaft, von der ich vorhin gesprochen habe, das ist jetzt die Zerlegung der Finanztitel in 5 verschiedene Bereiche, dann ist die Summe der fiktiven Werte, die damit generiert werden kann, größer als das, was der Gesamtkonzern mit seinen Aktien generieren könnte. Und da ist man nun natürlich allmählich drauf gekommen, man könnte ja, indem man riesige Kredite aufnimmt, andere Konzerne oder Konzernteile übernehmen, um die dann selber auszuschlachten. Also man könnte sagen, diese Finanzblasenökonomie besteht mittlerweile darin, dass Unternehmen selber oder genauer gesagt die Finanz- oder Eigentumstitel von Unternehmen gehandelt werden wie Schweinehälften. Und das hat nichts mehr mit realer Produktion zu tun, darum geht es gar nicht mehr. Weswegen auch übrigens eben so große Konzerne in Wirklichkeit, wenn es soweit sie dann Gewinne ausweisen, die kommen größtenteils überhaupt nicht mehr aus ihrer realen Produktion und dem, was sie da verkaufen, sondern gerade in der Automobilindustrie ist es so, sondern die kommt aus diesen Finanzschlachten. Wenn man da gewinnt und dann, sagen wir, was weiß ich, Siemens schluckt, würde meinetwegen Daimler-Benz schlucken. Es gibt 1000 Beispiele, die übernehmen irgendeinen entsprechend großen Konkurrenten am Finanzmarkt und schlachten dann die einzelnen Bestandteile als Finanztitel aus, geben die gesondert an die Börse wieder und machen damit einen gewaltigen Reibach. Nicht? Also an fiktivem Kapital wohlgemerkt. Aber Dollar ist Dollar, Euro ist Euro. Also das ist zunächst mal ein Begriff, von dem zugrunde liegenden Problem haben die Akteure ja sowieso nicht. Und das bedeutet zum Beispiel, dass die ganzen Automobilkonzerne inzwischen gar nicht mehr vom Verkauf von Autos leben, sondern von ihrer Beteiligung an diesem Finanz- und Eigentumstitelhandel und ihren Übernahmeschlachten, die sie da ausführen. Und dass zum Beispiel der gute Schremp, der gewesene Chef von Daimler-Benz, nun heftig gegangen worden ist und als Versager dasteht, nachdem er noch in den 90er Jahren sich als Mr. Shareholder Value titulieren ließ. Das liegt einfach daran, dass er diesen Umschwung nicht richtig mitbekommen hat. Dass er tatsächlich dachte, indem er Chrysler aufkauft, dass es darum geht, strategisch in der Automobilproduktion nun sich durchzusetzen. Und da hat er also einen Todeskandidaten aufgekauft, das ist ein Fass ohne Boden. Und während also jetzt ihm die Finanzmärkte sagen, Schremp, du hättest dir Sachen aufkaufen müssen, die du dann zerlegst und verscherbelst als Finanztitel, dann hättest du die Globalisierung verstanden. Also das ist jetzt die zweite Ebene. Und man kann natürlich sehen, auf beiden Ebenen findet nichts mehr statt, was in irgendeiner Weise zu einer neuen Realakkumulation führen könnte. Es ist nirgendwo in Sicht, wo nun wieder große Massen menschlicher Arbeit angewendet, große Massen menschlicher Energie wieder rentabel auf der Höhe des Produktivitätsstandards der dritten industriellen Revolution, der Mikroelektronik, nun nochmal angewendet werden könnten. Das heißt, im Grunde genommen fährt hier diese Produktionsweise als solche an die Wand. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling! I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain.
Fassen wir zusammen. Robert Kurz hat den Prozess der Globalisierung ökonomisch in 3 wesentlichen Elementen ausgemacht. Erstens, in der Zerlegung der betriebswirtschaftlichen Einheiten in transnationale Verwertungsketten und zweitens, in den damit zusammenhängenden Wandel des Kapitalexports von Erweiterungsinvestitionen hin zu Rationalisierungsinvestitionen. Drittens in dem Aufblähen der Finanzmärkte und des fiktiven Kapitals. All diese Aspekte, die die Globalisierung ausmachen, sind Ausdrücke eines Krisenprozesses, der im Kapital selber gründet. Diese Krise des Kapitals besteht in seiner strukturellen Unfähigkeit, Arbeit weiterhin wertproduktiv vernutzen zu können. Die Globalisierung und die Aufblähung der Finanzmärkte sind also nur Ausdruck einer Krise, nicht deren Grund. Der Grund der globalen Krisenprozesse besteht im realen Kapital selber. Nun wendet sich Robert Kurz der Frage zu, was das für den Staat heißt.
Und was dann passiert ist, und damit komme ich jetzt zum letzten Punkt, dass der Staat, von dem Marx ja noch gesagt hat, er wäre der ideelle Gesamtkapitalist eines nationalen Kapitalstocks. Das war im 19. Jahrhundert noch so, dass der Staat erstens mal aufhört, der ideelle Gesamtkapitalist eines nationalen Kapitalstocks zu sein, weil sowohl auf der Ebene der zerlegten, sich nach dem Kostengefälle zerstreuenden, weltweit zerstreuenden realen Betriebswirtschaft, als auch auf der Ebene dieses Finanztitelhandels, dieser Finanzblasenökonomie, fließt ja das Kapital quer zu den Nationalökonomien. Das sind alles transnationale Wertschöpfungsketten. Das hat nichts mehr mit einem nationalen Kapitalstock zu tun. Damit verliert der Staat die klassische Regulationsfähigkeit. Durch den Krisenprozess gehen gleichzeitig seine Einnahmen zurück. Und das Resultat ist natürlich, dass der Staat sich verwandelt in eine reine Krisen- und Notstandsverwaltung. Weswegen auch die Hoffnung auf die Politik meiner Ansicht nach auch in Wind zu schreiben ist. Politik, egal wie man es definiert, als dieses staatsbezogene Handeln, der Versuch im traditionellen Sinne über diese politisch-staatliche Ebene diesen Krisenprozess aufzuhalten, das ist zum Scheitern verurteilt. Was eigentlich zur Debatte stehen müsste, das ist die Produktionsweise selber, die Produktions- und Lebensweise, die sich ad absurdum führt. Ja, und da haben wir jetzt das Problem, dass der Staat nun einfach nicht nur eine Notstandsverwaltung macht auf dem Rücken der Betroffenen, der Massen, derjenigen, die also hier ausgemustert werden, die nicht mehr gebraucht werden, sondern dass er gleichzeitig auch sonst, auch in Bezug auf seine eigene Struktur, auf sich selber, kannibalistisch, autokannibalistisch zu handeln beginnt. Und zwar indem er eigentlich immer mehr Funktionen, die er traditionell als Staat oder Staatsapparat hatte, mangels Finanzierungsfähigkeit, wie es so schön heißt, nicht? Das, was der Staat finanziert, ist ja alles abgeleitet aus dem, was er aus dem realen Verwertungsprozess abschöpfen kann über seine Staatseinnahmen oder über Anleihen, die er macht, aber die muss er ja dann auch bezahlen und verzinsen. Also er gibt immer mehr dieser Funktion mangels Finanzierungsfähigkeit ab. Das bedeutet, dass er zum einen, Stichwort Privatisierung, große Teile der Infrastruktur quer durch das ganze Spektrum zu verscherbeln beginnt. Das läuft darauf hinaus, dass bestimmte Rahmenbedingungen der kapitalistischen Produktionsweise, die eigentlich ihrem Wesen nach gesamtgesellschaftlich sein müssen, dass sie diese Rahmenbedingungen erfüllen. Dazu gehört Gesundheitswesen, Bildungswesen, dazu gehört auch Infrastrukturen wie Bahn, Post und so weiter, dass die alle mit aller Gewalt in kapitalistische Marktunternehmen verwandelt werden sollen. Was natürlich bedeutet, dass sie aufhören, als Infrastrukturen zu funktionieren. Man kann es an der Bahn sehen. Die Bahn legt in der Fläche Strecken still. Die Bahn will an die Börse gehen, will sich an diesem Finanztitelhandel beteiligen, will womöglich auch noch irgendwo anders irgendwas übernehmen. Also ganz in dem Muster als Kapitalunternehmen. Und ihre reale Grundlage, die Eisenbahn selber, das wird zusammengeschnurrt auf die Verbindung der großen Metropolregionen mit Hightech-Hochgeschwindigkeitszügen, die also mit dem Flugzeug konkurrieren sollen. Nicht umsonst ist ja das Bahnmanagement von der Lufthansa gekommen. Und bei der Post ganz genauso. Auch da in der Fläche Stilllegung von Filialen, gleichzeitig transnationale Expansion. Die Deutsche Post ehemals, heißt jetzt irgendwie anders, trägt jetzt halt Briefe in Kalifornien aus, hat da irgendein Postunternehmen übernommen. Eine völlig paradoxe Entwicklung. Und ähnlich haben wir es jetzt, und da geht es wirklich an die Substanz, beim Gesundheitswesen und Bildungswesen zu tun, mit genau dieser selben Entwicklung. Schrumpfung Stilllegung einerseits und eben Privatisierung und andererseits im Bildungswesen wird das noch verbunden mit dem Stichwort der Elitenbildung. Und auch da heißt Privatisierung natürlich nichts anderes, als dass Universitäten, Schulen, aber auch Krankenhäuser letztlich sich in kapitalistische Marktunternehmen verwandeln sollen. Unterm Strich bedeutet das natürlich Zweiklassenbildung, Zweiklassenmedizin, all das, was jetzt schon auf dem Weg ist. Das ist nur so ein grober Überblick. Und ich will jetzt da am Schluss nochmal auf die Geschlechtergeschichte zurückkommen. Denn es lässt sich durchaus zeigen, dass dieses geschlechtliche Abspaltungsverhältnis natürlich zusammen mit der abstrakten Arbeit auch in die Krise kommt. Das ist eine Krise, wenn also sozusagen die eine Tragfläche runterbricht, dann kann die andere nicht standhalten. Und das bedeutet, es ist ein sehr vielschichtiger Prozess, aber dass zum Beispiel die Krise der abstrakten Arbeit auch eine Krise männlicher Identität ist. Denn mit der abstrakten Arbeit, dem Geldverdienen, dieser Substanz des Kapitals, die immer männlich konnotiert war, auch wenn immer Frauen mit reingekommen sind, aber eben nur immer in untergeordneter Position. Erst gerade im Moment ist eine Studie veröffentlicht worden von Verdi, glaube ich, dass es nach wie vor so ist, ja. Trotz alles Feminismus, trotz aller Emanzipationsgeschichten, nach wie vor sind Frauen um 20% im Schnitt geringer bezahlt in allen wichtigen Branchen als Männer und so weiter. Dass also jetzt mit dem Abbau, mit dem Brüchigwerden des ganzen tragenden Systems der abstrakten Arbeit auch dieses Geschlechterverhältnis und eben gerade auch die männliche Identität brüchig wird, was sich in entsprechenden irrationalen Ausbrüchen auch äußert. Das sind nicht nur, es wird immer gern auf die Ehrenmorde bei den Türken und so weiter oder bei den Migranten verwiesen. Das ist natürlich, man braucht nur eine Zeitung aufschlagen, ein zunehmendes krisenhaftes und auch Gewaltverhältnis, was sich in den Geschlechterbeziehungen offenbart, in allen Bevölkerungsgruppen. Und dann hat es auch eine strukturelle Seite, nämlich Frauen haben in den letzten Jahrzehnten bildungsmäßig mit den Männern ziemlich gleichgezogen. Das wurde ja auch als ein großer Fortschritt der Emanzipation hingestellt, der Frauenemanzipation, haben also zum Teil sogar bessere Bildungsabschlüsse als Männer. Aber das waren vor allem Abschlüsse, Qualifikationen, die genau dann beruflich in die Bereiche reingegangen sind, der Infrastrukturen, die jetzt mehr oder weniger platt gemacht oder ausgedünnt werden. Also Bildung, Medizin und ähnliche Bereiche. Und es sind überproportional viele Frauen. Und indem der Staat jetzt als Rückwirkung auf die Globalisierung, als Krisenverwaltung und Notstandsverwaltung gerade diese Bereiche besonders hart privatisiert, ausdünnt, stilllegt, werden überproportional viele qualifizierte Frauen betroffen. Das heißt, ihre Qualifikationen werden mangels staatlicher Nachfrage entwertet. Gleichzeitig gibt es aber eben den Prozess, dass die Funktionen, die damit natürlich dann auch nicht mehr gewährleistet sind, dass die durch Billigkräfte oder durch Zwangsarbeitsverhältnisse über Hartz IV und Ähnliches die Lücken gefüllt werden sollen. Und wer wird da besonders hart rangenommen? Von der Arbeitsverwaltung, von der Hartz IV-Bürokratie, das sind wiederum alleinerziehende Mütter, die wie in anderen Ländern, gerade auch in den USA und Großbritannien, nun auch hier als besondere Sozialschmarotzer empfunden werden. Die sollen gefälligst irgendwie in eine Billigmaloche rein oder nahezu für Gotteslohn irgendwo genau diese Lücken ausfüllen. Das heißt, es gibt hier schon so eine Art Pyramide. Qualifizierte Frauen, denen wird überproportional in großem Ausmaß die Qualifikation entwertet. Die Lücken sollen gefüllt werden durch Zwangsarbeitsverhältnisse von großen, überproportional viel alleinerziehenden Müttern, die hier zwangsweise reinkommen. Ja, und wer soll jetzt die Kinder dieser alleinerziehenden Mütter, was soll mit denen sein? Die sollen in Betreuungseinrichtungen abgegeben werden, in denen wiederum überproportional viele extreme weibliche Billigarbeitskräfte, vor allem aus Osteuropa, tätig sind. Also man hat hier eine richtige Pyramide, in der sich das zeigt, dass eben dieser Krisenprozess und dieser Globalisierungsprozess gleichzeitig auch ein Prozess, auch empirisch, ein Prozess der Krise dieser geschlechtlichen Abspaltung ist. Natürlich stellt sich dann die Frage, wenn man jetzt so eine Analyse hat, die berühmte Frage, was tun, wie sich verhalten. Ich denke, wesentlich ist erstmal, dass man sich dem überhaupt stellt, dass man sich so eine Analyse und solchen Verhältnissen, das sind ja reale Verhältnisse, mit denen wir es inzwischen hautnah zu tun haben, dass man sich dem wirklich stellt und die Illusionen, die man in traditionelle Politik hat, die man in die Hoffnung auf den nächsten Aufschwung hat und dergleichen mehr, dass man sich die abschminkt und sich dem Krisenproblem wirklich stellt. Und das Krisenproblem ist der Kern des Globalisierungsproblems. Ja, und damit sind wir an dem Punkt. Und da hätte ich jetzt noch allerhand an Kritik an der Antiglobalisierungsbewegung, an Attac, an all dem, was gehandelt wird als Gegenkonzepte und so weiter. Aber das will ich jetzt erstmal zurückhalten und eben die Diskussion damit eröffnen.
Damit hat Robert Kurz den Herausbildungs- und Krisenprozess des Weltkapitals abgeschlossen. In den folgenden Sendungen zum Weltkapital wird Kurz die ideologischen Aspekte dieses globalen Krisenprozesses untersuchen. Zum Schluss der Sendung sei auf einige Lektüremöglichkeiten verwiesen. Das Weltkapital von Robert Kurz ist Anfang 2006 im Tiamat Verlag erschienen. Weitere Publikationen sind der Kollaps der Modernisierung und das Schwarzbuch Kapitalismus. 2002 erschien im Horlemann Verlag das Buch Weltordnungskriege. Ebenfalls dort erscheint zweimal im Jahr die wertabspaltungskritische Theoriezeitschrift Exit. Texte von Kurz sind auch im Internet zu beziehen unter www.exit-online.org. www.exit-online.org. Die Sendung basiert auf dem Mitschnitt eines Vortrags, den Robert Kurz am 9. März 2006 im Radio Frei in Erfurt hielt. Produktion und Sprecher der Sendung Christian Höhner.
Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?